Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Apostel Harburg.
Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben, von ihren Lippen kommen böse Lügen, tödlich wie Natterngift sind ihre Reden. Nur Fluch und Drohung quillt aus ihrem Mund, rücksichtslos opfern sie Menschenleben. Wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend, was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Sie wissen nichts von Gottes Furcht, niemand kann sich also herausreden, die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig, denn das steht fest. Mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Wir haben es eben in der Lesung gehört, die ehrlich gesagt ein bisschen düster ist. Wann tut man sich schon mal Römer 3 an? Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie ausnahmslos. Herzlich willkommen. Niemand ist da, der Gutes tut, auch nicht einer. Wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Sie wissen nichts von Gottes Furcht. Was für eine düstere Menschheitsanalyse. Da könnte man schon mal die Frage stellen, warum hat Gott den Menschen eigentlich so unperfekt gemacht, wie Ben das gestellt hat. Der Apostel Paulus bescheinigt dem Menschen also schon vor 2000 Jahren, dass er zu vielem, vielem Bösem fähig ist und es auch tut. Und wie sieht das heute aus? Haben wir uns gebessert in 2000 Jahren? Dazu fiel mir ein alter Witz ein. Trifft die Erde einen anderen Planeten und da sagt der andere Planet zur Erde: Was ist mit dir los? Du siehst ja ganz krank aus, geht's dir nicht gut? Da antwortet die Erde dem Planeten: Ach ja, ich habe Menschen. Aber das vergeht auch wieder. Man könnte fast an eine Krankheit Mensch denken, wenn man die Zeitungen liest oder die Nachrichten hört. Menschen zerstören ihre Umwelt, Menschen zerstören ihre Beziehungen, sie führen Kriege mit Waffen oder mit Geld oder Cyberkriege oder Nachbarschaftskriege. Menschen hinterlassen auch heute noch Trümmer und Elend und Armut. Menschen verachten andere Menschen, sagen, dass einige weniger wertvoll sind, auch heute wieder in Deutschland. Menschen mobben einander in der Schule oder auf der Arbeit. Sie belügen und betrügen andere Menschen. Menschen verhalten sich rücksichtslos oder egoistisch. Zusammenfassend kann man sagen, die Menschheit hat sich von Gottes guten Geboten abgewandt. Man könnte jetzt resignieren und schlussfolgern, es war schon immer ganz schlimm und es ist schlimmer geworden. Aber dann drängt sich erst recht die Frage auf, war das alles so geplant? Warum hat Gott den Menschen so geschaffen, dass er zu sowas fähig ist? Ich habe Ben, von dem das Thema kommt, mal gefragt, wie er denn auf diese Frage gekommen ist. Und er sagte, dass ihm diese Frage immer wieder gestellt wird. Ben ist hier aktiv in der Gemeinde und seine Freunde oder so, die fragen ihn dann schon mal, ja, wenn du an Gott glaubst, wie willst du das dann so übereinbringen, dass das alles so unperfekt ist? Und er hat da durchaus auch eine eigene Antwort bisher drauf und hat sich darüber Gedanken gemacht, aber er wollte mal die Antwort hören von jemandem, der so richtig Ahnung hat. Und damit hast du ziemlich Druck aufgebaut. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war. Ich habe mir deshalb ganz viel Mühe gegeben, ganz viel gebetet und bete auch jetzt, dass Gott etwas Licht ins Dunkle bringt und mit seinem guten Geist dazu tritt, sodass meine unperfekten Gedanken in euch was Perfektes auslösen. Ich darf schon verraten, meine Antwort wird nicht so düster ausfallen wie bei Paulus. Denn Gott sei Dank ist bei Römer 3 ja auch nicht Schluss. Wir haben da auch noch zwei schöne Verse gehabt, die habt ihr vielleicht noch nicht so präsent, aber es geht dann so richtig schön weiter im Römerbrief. Und das will ich heute auch darstellen. Aber eins nach dem anderen, ich stelle euch mal meine Gliederung vor. Ihr wisst, ich mache manchmal gerne Gliederungen. Das beginnt damit, dass ich frage, ja, stimmt das denn überhaupt? Hat Gott den Menschen wirklich unperfekt gemacht? Und das Zweite, warum gibt es eigentlich das Böse in der Welt? Werde ich mal ganz kurz erklären. Das ist ein bisschen schwieriger, als dass ich es so kurz darstellen könnte. Das Dritte, die Rettung, die Vollendung, der Weg bis zur Vollendung und Trostreiches zum Schluss zum Mitnehmen. Also, erstens, hat Gott den Menschen denn wirklich unperfekt geschaffen? Ganz am Anfang der Bibel steht ja der Schöpfungsbericht. Das ist kein naturwissenschaftlicher Bericht, aber voller Wahrheit. Voller Wahrheit über den Menschen, voller Wahrheit über Gott, voller Wahrheit über unsere Bestimmung als Menschen Gott gegenüber. Und nachdem Gott die Welt geschaffen hat, hat er zum Schluss so die Krone der Schöpfung ja gemacht, den Menschen. Und dann sagt er, und siehe, es war sehr gut. Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sagte, es war sehr gut. Man könnte auch sagen, alles war perfekt. Gott hat den Menschen perfekt geschaffen. Naja, wenn ich perfekt sage, dann meine ich, er hat ihn als ein liebendes Gegenüber geschaffen. Er hat ja keinen perfekten, aalglatten Roboter geschaffen, der nie einen Fehler macht. Er wollte ja Liebe, er wollte Freiheit, er wollte ein Gegenüber mit einem freien Willen. Und ein Mensch mit freiem Willen, der kann sich auch für das Böse entscheiden. Zum Bilde Gottes schuf er die Menschen. Also als ein Gegenüber zu Gott. Und zu Beginn der Schöpfung, da würde ich sagen, da war die Welt wirklich noch in Ordnung. Und das Wunderbare der Schöpfung, das können wir auch heute noch sehen. Wir leben immer noch in einer Welt der Wunder. Wenn man so draußen jetzt durch den Herbst geht, wie wunderbar ist das? Wie schön sieht es aus, wenn die Sonne die ganzen Farben zur Geltung bringt? Und wenn man sich mit der Schöpfung näher beschäftigt, dann merkt man auch, wie perfekt das eigentlich alles so harmoniert, dass wir hier überhaupt leben können. Und wenn man sich zum Beispiel mit dem menschlichen Körper näher befasst, wie wunderbar ist das alles aufeinander abgestimmt, dass das alles so funktioniert. Und wenn es mal nicht funktioniert, das ist zum Beispiel so bei meiner Frau gewesen, die hatte im Sommer Gallensteine, richtig schmerzhaft. Und jetzt wurde ihr die Gallenblase entfernt. Und dann übernehmen mal kurz Leber und Gallengänge und sie kann wieder ganz normal leben. Und Wunderwerk der Medizin, die haben das dann so durch den Bauchnabel rausgeholt. Ein Wunder der Technik, aber auch schon ein Wunder der Natur oder der Wunder der Schöpfung. In gewisser Hinsicht kann man also sagen, ist doch eigentlich ziemlich perfekt. Auch wenn es die Möglichkeit zum Bösen von Anfang an gibt. Das ist so die theologische Antwort. Am Anfang war es eigentlich gut. Und dann gibt es auch eine philosophische Antwort. Ihr kennt vielleicht die Leibniz-Kekse. Die sind benannt nach dem Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz. Stimmt gar nicht. Der hat 1710 in seinem Werk, aber das stimmt jetzt, in seinem Werk Theodizee, hat er sich beschäftigt mit der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Und er hat diesen steilen Satz formuliert und hat gesagt, Gott hat die beste aller möglichen Welten geschaffen. Er hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, die Welt zu schaffen, aber so wie er es gemacht hat, war es perfekt. Er erklärt sich das so, und das hat eine gewisse Logik, dass er sagt, wenn es das Gute gibt, dann muss es auch das Böse geben. Man könnte auch sagen, wenn es Licht gibt, dann gibt es auch Schatten. Und das ist so perfekt in diesem Zusammenspiel geschaffen, so hat Gott das gemacht und so ist es gut. Ich finde, bei solchen philosophischen Antworten immer, naja, da bleiben auch Fragen offen. Also ich finde manchmal ein bisschen zu viel Schatten und ein bisschen zu wenig Licht. Und die Frage nach der Herkunft des Bösen ist dann auch nicht so richtig geklärt. Aber ich versuche es mal mit meinem Punkt 2. Warum gibt es das Böse in der Welt? Auf den ersten Seiten der Bibel finden wir keine Antwort, aber eine Antwortrichtung. Gott hat alles gut bis sehr gut geschaffen, lesen wir. Aber die Menschen ließen sich, die ersten Menschen ließen sich vom Bösen verführen. Die Menschen haben sich gegen Gottes gute Gebote aufgelehnt. Das lesen wir im sogenannten Sündenfall. Die ersten Menschen haben sich von Gott abgewandt. Sie kamen ab vom Weg der Liebe, wie Gott sich das eigentlich gedacht hatte. Und ein Kapitel später, da sieht man, wozu das geführt hat, Kain wird ermordet seinen Bruder Abel. Und seitdem ist die Welt aus den Fugen. Es ist ein Riss durch diese Welt gegangen und wir leben in dieser Nachfolge, dass wir nicht mehr so im Einklang mit Gott leben. Und deshalb wird im ganzen Neuen Testament die Welt auch nicht nur als gut bezeichnet. Einerseits heißt es, Gott liebt die Welt so, wie sie ist, Gott liebt die Menschen so, wie sie sind. Und gleichzeitig heißt es, die Welt ist finster und dunkel, findet man besonders im Johannesevangelium, dass es immer wieder hin und her geht. Und die Welt ist verloren und braucht eigentlich Rettung und wieder das Zusammenspiel mit ihrem Schöpfer. Das ist auch beim Menschenbild so. Da wird einerseits in Kapitel 8, 1. Mose, gesagt, der Mensch ist böse von Jugend auf. Ganz böser Satz. Und das Zweite lesen wir dann in Psalm 8, kann man sich gut merken. Da heißt es, Gott schuf den Menschen nur wenig niedriger als Gott. Also fast auf dem Level Gott. So gut ist der Mensch, so kann die Bibel den Menschen hochloben und aber auch das Böse, was im Menschen ist, ansprechen. Ich finde, das ist so ein ganz ausgewogenes Bild, was sich mit meiner Weltwahrnehmung deckt. Der ehemalige Bundespräsident und überzeugte Christ Karl Carstens hat einmal gesagt, die Ursache allen Übels auf unserer Erde ist der Abfall des Menschen von Gott. Es ist eben nicht mehr so, wie Gott sich das mal vorgestellt hatte. Der Mensch wollte sein wie Gott und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Die Probleme und das Leid der Menschheit, all das Unperfekte dieser Welt, das weist darauf hin, dass da was aus den Fugen geraten ist. Dass der Mensch sich von Gott getrennt hat und eben nicht mehr nach seinen guten Geboten lebt. Ich sage bei den Konfis immer, wenn alle sich an Gottes Gebote halten würden, dann müssten wir unsere Fahrräder nicht anschließen, bräuchten wir unsere Autos nicht abschließen, dann könnten wir immer allen vertrauen und wenn jemand anruft und sagt, sie haben gewonnen, dann wäre das auch so. Dann lege ich immer auf, wenn jemand sowas sagt. Vielleicht habe ich auch eine Chance vertan, aber jedenfalls tragen wir Menschen in uns auch seitdem diese Macht des Bösen. Und wenn wir in diese Welt blicken, dann denke ich immer, ganz viel Leid von dem, was wir so sehen, das haben wir zu verantworten. Das sollten wir nicht Gott zuschreiben. Denn Menschen führen Kriege und Menschen verursachen viel Leid in dieser Welt. Und Menschen leben auf Kosten von anderen Menschen. Die Sünden und Verfehlungen von Menschen rufen ganz viel Leid hervor und machen diese Welt so unperfekt, wie wir sie manchmal auch wahrnehmen. Und Paulus sagt, da kann sich kein Mensch rausziehen. Wir können nicht sagen, ja, das sind die anderen, die AfD-Wähler oder wer auch immer. Auch wenn das sicher nicht der Plan Gottes bei der Schöpfung der Welt war, aber wir leben in dieser gefallenen Welt jetzt. Gott hat uns die Freiheit geschenkt, das ist so wertvoll. Und gleichzeitig hat er dabei in Kauf genommen, wir sind nicht die ferngesteuerten Marionetten Gottes, die er aus dem Himmel lenkt, sondern wir können uns für ihn entscheiden, für seine Liebe, für seine Gebote oder dagegen, jeden Tag neu. Wir können Ja sagen zu dem, was Gott uns zuspricht, zu dem, was wir in der Taufe erfahren haben und wir können Nein sagen oder das überhören, Gottes Liebe verneinen. Gott sei Dank blieb es dabei nicht stehen, sondern Gottes Plan ging weiter. Ich habe erst gesagt, das ist Plan B, aber ich würde mal sagen, wie ich Gott kenne, war das von vornherein Plan A, die Rettung. Im Anschluss an diese frustrierenden Verse aus Römer 3 kommen noch die Verse 21 und 22. Da sagt Paulus, Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Paulus sagt, Gott hat in Jesus gehandelt. Er hat sich nicht mit dieser aus den Fugen geratenen Welt abgefunden, sondern er kam in diese Welt, um sie zu retten. Er kam in Jesus in diese Welt, um uns aus dieser Notlage zu befreien. Er hat am Kreuz gelitten für unsere Schuld, für all das Elend dieser Welt. Und er bietet uns an, dass wir unsere Schuld bei ihm abladen. Du trägst unsere Schuld. Und das tat Gott allein aus bedingungsloser, reiner Liebe. Man könnte auch sagen, perfekte Liebe, die nichts voraussetzt und die nicht erst sagt, ich setze bei dem Guten an und bei manchen habe ich keinen Ansatzpunkt, den lasse ich fallen. Nach wie vor ist es so, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und so gilt dieser wunderbare Vers aus dem Johannesevangelium: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dieses ewige Leben, dieses Geschenk, das dürfen wir im Glauben annehmen, als reines, pures Geschenk. Gott nimmt mich unperfekten Menschen an. Das ist pures Evangelium, deshalb sind wir hier zusammen. Wir sind alles, fehlerhafte, sündige, unperfekte Menschen, aber Geliebte. Und Gott möchte uns beschenken mit einem perfekten Leben, das schon hier beginnt und hier noch ganz viel Unperfektes aushalten muss, aber in einer perfekten Welt, in Gottes neuer Welt mündet, die Vollendung. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da wird die Hoffnung unseres Glaubens so beschrieben. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, das Unperfekte, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, Jesus, der sprach, siehe, ich mache alles neu. So ein tröstliches Wort, ich lese es fast bei jeder Beerdigung vor. Es sagt mir zu, der Riss, den ich hier in diesem Leben empfinde, der ist in Jesus gekittet und in Ewigkeit wird es einmal diese Vollendung geben, wird es diese Heilung auch sichtbar sein. Am Ende wird alles gut, am Ende wird wieder alles perfekt, so wie Gott sich das am Anfang bei der Schöpfung gedacht hatte. Paulus sagt im Römerbrief, 5 Kapitel nach unserem düsteren Text, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Für uns als Christen also eine herrliche Ewigkeitsperspektive. Und im Lichte dieser Ewigkeitsperspektive fällt es uns vielleicht etwas leichter, auch mit dem Unperfekten in uns selber und in dieser Welt zurechtzukommen. Das ist jedenfalls die Botschaft des Glaubens an alle, die manchmal an der unperfekten Welt oder dem unperfekten eigenen Leben leiden. Und deshalb jetzt der Weg bis zur Vollendung, das ist ja unser Leben. Wir sind ja noch nicht bei Gott. Bis wir bei Gott sind, leben wir nämlich in dieser unperfekten Welt mitten unter unperfekten Menschen. Und wir müssen lernen, fröhlich darin zu leben und nicht daran zu verzweifeln. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, eigene Fehler zugeben und nicht versuchen, sie zu vertuschen. Andere merken es, ich selber weiß es, Gott weiß es. Warum nicht einfach zugeben? Denn ich weiß ja, Gott kennt mich durch und durch und er liebt mich durch und durch. Mit meinen Fehlern, mit meiner verbesserungswürdigen Nachfolge, mit meiner mangelnden Liebe und mit meinen Irrwegen, die ich manchmal gehe. Im 1. Johannesbrief gibt es entlarvende Verse, da sagt Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selber, also lass das. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also, wie werde ich frei von diesem Druck, perfekt sein zu müssen, indem ich mich Gott öffne und ihm sage, ich bin es nicht und ich habe wieder verbockt und ich bin wieder in dieselbe Falle getappt. Und dann kann ich mit leichtem Gepäck weitergehen. Und dann werde ich spüren und erfahren, dass Gott sich mir zuwendet und sich besonders freut, wenn ich zu ihm komme in einer Not und in meiner Verzweiflung und in dem, was schiefgelaufen ist. Es gibt also keinen perfekten Menschen in dieser gefallenen Welt. Und ebenso wenig gibt es übrigens perfekte Christen. Also manchmal versucht man ja, so zu sein wie der andere. Oder ihr kennt bestimmt so alle so einen Christen, den ihr toll findet oder eine Christin. Aber es ist irgendwie einerseits gut, dem nachzufolgen, aber andererseits, es ist der totale Irrweg, zu versuchen, perfekt als Christ zu leben. Wir bleiben Scheiternde und Lernende. Und das ist diese Spannung, in der wir stehen. Das ist das, was Mareike vorhin tatsächlich in der Begrüßung sagen wollte, dass einerseits da die Gnade ist und andererseits Gott uns herausfordert und sagt, nun steh aber wieder auf, wenn du am Boden liegst und wenn Gott dir vergeben hat. Und dann versuch doch mal mit dem, was Gott dir gegeben hat, dich einzusetzen für diese Schöpfung, für andere Menschen, diese Liebe weiterzugeben, die du empfangen hast und diese Welt ein Stück besser zu machen. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, seid Licht, seid Salz der Erde. Und das sollten wir mit Gottes Kraft und mit seiner Liebe versuchen. Zum Schluss der Trost. Ich habe es schon gesagt, aber noch einmal zum Mitschreiben und Auswendiglernen. Gott liebt dich, auch wenn du nicht perfekt bist. Wenn ihr gefragt werdet, was hat der Pastor gesagt? Gott liebt dich, obwohl du nicht perfekt bist. Das ist ein besonderer Trost, glaube ich, für unsere Gesellschaft im Moment, wo wir doch in einer Gesellschaft leben, die wirklich, wie ich es am Anfang gesagt habe, versucht, sich selbst zu optimieren. Und es ist so trostreich zu hören, dass Gott mich liebt mit meinen Fehlern und dass ich ganz offen zu ihm kommen darf. Und manchmal ist es ja auch so, dass Fehler durchaus gut sind. Ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, dass ihr sagt, manche Fehler habe ich eigentlich gar nicht bereut, denn ich bin klüger dadurch geworden. Oft treiben mich Fehler ja auch in die Arme Gottes und machen mich demütig. Und der bekannte US-amerikanische Pastor Gordon MacDonald, der hat mal gesagt, fast jeden großen Schritt, den ich in meiner Entwicklung gemacht habe, verdanke ich irgendeinem Fehler. Das habe ich schon öfter mal von Leuten, von erfolgreichen Leuten gehört, dass sie gesagt haben, ich bin so weit gekommen, weil ich ganz viele Fehler gemacht habe. Aber ich bin wieder aufgestanden und habe es beim zweiten Mal irgendwie anders gemacht. Und irgendwann wurde es richtiger und irgendwann richtig. Und ich wünsche mir das auch für uns als Gemeinde, dass wir eine fehlerfreundliche Gemeinde sind. Das haben wir auch irgendwo mal aufgeschrieben in unseren Werten. Aber es muss ja auch ins Innere kommen, dass man, wenn was schiefläuft, wirklich nicht sagt, oh Mensch, oder denkt, oh Mensch, ja Mensch, Mensch ist fehlerhaft und ich bin fehlerhaft. Und wir sagen auch, mein Sohn spielt Hockey, wenn einer einen Penalty verschießt, dann soll man nicht sagen, oh, bist du blind, sondern macht nichts, beim nächsten Mal. Und so wünsche ich mir das auch, dass wir mit uns selber barmherzig umgehen und mit anderen auch. Das Evangelium von Jesus ist jedenfalls eine Botschaft für alle Menschen, die an dieser unperfekten Welt leiden. Und ich glaube, das sind im Moment irre viele Menschen. Deshalb gehört diese Botschaft echt rausgerufen. Diese Botschaft von Jesus ist die Botschaft einer perfekten Liebe, Wenn es Perfektion gibt, dann ist sie eben bei Gott und nicht beim Menschen. Diese Liebe geht von Gott aus, sie sucht mich, sie will mich immer wieder finden und will mich ausstatten und ausrüsten, dass ich diese Welt ein wenig besser machen kann. Ich muss kein perfekter Christ sein, aber ich darf im Glauben wachsen. Ich darf Gott darum bitten. Und Gott möchte mir immer wieder seine Liebe und seine Kraft schenken, sodass ich diese ewige Hoffnungsperspektive, die wir als Christen haben, ein Stück weit in diese Welt reinbringe. Und ich hoffe, das ist mir ein wenig gelungen. Amen. Ja, vielen Dank für eure Fragen und Anmerkungen. Jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich sie schon einmal sehen konnte. Sonst ist das so, dass die Moderatorin das so heimlich und dann mir stellt, aber ich konnte schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Die erste Frage lautet, wer darf für Gott sprechen und Gottes Sinn erklären? So eine sehr allgemeine Frage, finde ich, aber deshalb habe ich sie an den Anfang gestellt. Gott hat uns tatsächlich den Auftrag gegeben, dass wir verkündigen sollen, dass wir, wir Christen, nicht nur der Pastor oder so, in alle Welt gehen und Gottes Wort weitersagen. Das ist die Grundlage letztlich von jeder Predigt. Deshalb haben wir auch oft einen Predigttext, Bibeltext, dass ich versuche, das, was Gott gesagt hat, was in der Bibel steht, sein Wort weiterzugeben. Und Predigt verstehe ich so, dass Gottes Geist dazu tritt zu meinen menschlichen Worten und dadurch etwas geschieht, dass Gott darin redet. Ich habe nicht den Anspruch, dass mein Wort Gottes Wort ist, sozusagen, wenn ich predige, aber dass ich auf der Grundlage von Gottes Wort versuche, etwas über Gott zu sagen. Und ich glaube, erklären ist vielleicht das falsche Wort auch. Also man kann es vielleicht nicht erklären nennen, aber zu versuchen, das nachzusprechen oder diese gute Botschaft von Jesus mit den eigenen unperfekten Worten, die wir haben, anderen Menschen nahezubringen. Cool. Wie kann ich es schaffen, trotz meiner Fehler mich von Gott geliebt zu fühlen? Das ist wirklich eine schwierige Frage, finde ich, weil das eine ist, das im Kopf zu haben und das andere ist, es im Herzen zu fühlen. Und ich würde schon sagen, letztlich einerseits im Gebet, dass ich Gott das auch bitte, dass ich das nicht nur verstehe und glaube, sondern auch fühlen kann, dass Gott mich frei macht. Und manchmal kann das auch eine Hilfe sein, wenn ich mir das von anderen zusprechen lasse. Wenn ich mit jemandem zusammenbete oder mich segnen lasse oder sage, Mensch, ich würde das so gern mal fühlen. Kannst du mir das mal zusprechen? Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, das Wort im anderen Christen ist stärker als das eigene Wort. Also ich kann mir selber das nicht so tief zusprechen, wie es ein anderer kann. Und das ist eine Sache, dass wir diesen Zuspruch vielleicht uns immer wieder zusprechen lassen und vielleicht auch immer wieder uns einreden. Das hat Klaus Schäffler in der letzten Woche oder vor zwei Wochen hast du es gesagt in der Predigt, dass wir uns das immer wieder von Gott zusprechen lassen, dieses gute Wort, bis es ins Herz, bis es in die Seele, ins Gefühl dringt. Warum sind auch böse Worte üblich bei engagierten Christen? Ich verzweifle zurzeit an Christen, die andere mobben, mit Worten wehtun und die der Meinung sind, sie seien im Recht. Wir leben noch in einer zerrissenen Welt und dieser Riss geht mitten durch die Gemeinde Gottes, in Apostel und überhaupt. Ich finde es auch manchmal tragisch, wenn man manchmal sieht, wie Gemeinden sich untereinander zerfleischen oder Christen sich den Glauben absprechen oder böse übereinander reden. Das gehört einerseits zu dieser gefallenen Welt dazu und darunter leide ich auch ohne Ende. Und ich wünsche mir so, dass das hier in unserer Gemeinde nicht so ist. Und wenn das so ist, dass wir das ansprechen, dass wir den Mut haben, das zu benennen und uns dann irgendwie in ganz liebevoller Weise versuchen, zurechtzuweisen. Und dass wir so nicht miteinander umgehen, sondern dass das hier so ist, Gott erleben und lieben alle. Dass sich alle angenommen fühlen, dass wir möglichst gut übereinander reden und diese Liebe auch wirklich in Wort und Tat hier leben. Und wenn wir scheitern, dass wir das auch bekennen einander und umkehren. Hast du die Hoffnung auf weniger Leid, Elend und Kriege auf unserem Planeten? Das weiß ich manchmal auch nicht. Also wenn ich die Bibel lese, dann ist das so, dass die große Bedrängnis vor dem Ende kommt. Und ich weiß nicht genau, wo wir da jetzt gerade so sind. Ob wir schon kurz vorm Ende sind, dass Jesus eines Tages wiederkommt und der Welt ein Ende macht. Oder ob der Mensch das vorher schafft. Ich glaube einerseits, dass Krieg und Elend und Leid bleiben werden. Das sagt Jesus auch. Arme habt ihr alle Zeit unter euch. Er macht uns da auch wenig Hoffnung, dass das nicht mehr so sein wird eines Tages, sondern dann in Gottes neuer Welt. Und gleichzeitig soll das auch nicht resignativ klingen, sondern einfach realistisch. Und dann zu sehen, aber was kann ich tun? Ich möchte mich doch dafür einsetzen. Und wenn die Welt morgen unterginge, sagt Luther, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und so Gottes Liebe in diese Welt tragen, auch wenn ich die Welt nicht retten kann und muss. Sie ist schon gerettet, aber auf Hoffnung. Gott ist das absolut Gute. Das Böse, woher kommt es? Es kann nicht aus dem Nichts gekommen sein. Gibt es eine Gegenmacht, Satan? Diese Frage wurde zweimal gestellt, bisschen variiert. Das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen ausgespart, weil es dann noch weiter führt wirklich. Ich verweise gerne auf den Download-Bereich in Apostel. Da gibt es tatsächlich von mir eine Predigt dazu, woher kommt das Böse, wo ich mich auch damit auseinandersetze, wie kann ich das als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts denken, dass da ein Satan ist. Keiner, der da mit Dreizack neben mir steht und mir Engelchen und Teufelchen Böses einflößt. Aber die Bibel spricht immer wieder von diesem Bösen, von der Gegenmacht. Und ganz schön finde ich, oder ganz schön, aber es ist so treffend ausgedrückt im Vater Unser: Erlöse uns von dem Bösen. Und da ist das so schillernd, ob das Böse eine Person ist, im Deutschen jedenfalls ist das Gleiche, oder eine Gegenmacht. Eine Gegenmacht definitiv, und ich sage immer transpersonal, das könnt ihr dann nachlesen. Also es ist mehr als eine Person, es ist nicht so, sich vorzustellen, aber vielleicht hilft es uns. Und der schönste Satz, den ich tatsächlich in dieser Predigt auch am Anfang gesagt habe, ist: Das Wichtigste, was du über den Teufel wissen musst, ist, er ist besiegt. Und ihm dann nicht so viel Macht geben, die hat er nicht mehr. Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Das habe ich ja so versucht anzudeuten. Es sollte eben nicht dabei stehen bleiben, dass ich sage, ach ja, ist ja alles Gnade, dann kann ich ja leben, wie ich will. Ne? So, dann kann ich ja bleiben, wie ich will. Sondern das ist schon das Ziel für uns Christen, Gott ähnlicher zu werden. Dass wir Jesus nachfolgen, seinen Spuren der Liebe, und dass wir hoffentlich irgendwann am Ende des Lebens zurückblicken und sagen, Gott hat mich verändert. Gott hat mich liebevoller gemacht. Er hat mich auf jeden Fall demütiger gemacht. Das ist auch schon Wachsen in der Liebe. Und gut ist natürlich, wenn andere das über mich sagen und nicht ich selber. Und wie werde ich jemandem ähnlich? Ich würde sagen, indem ich mich möglichst oft mit ihm umgebe. Ihr merkt das an den sogenannten Peer Groups. Eure Freunde, die prägen euch. Und Jesus will euch auch prägen. Wenn ihr euch oft mit ihm umgebt, mit seinen guten Worten, in seiner Gemeinschaft seid, viel betet, dann glaube ich, wird euch das verändern. Das wird Einfluss haben auf euer Leben, so wie das auch sonst im Leben ist. Und wir können diesen Weg gemeinsam gehen als Gemeinde. Wir können auch voneinander ganz viel profitieren und lernen. Und seid aber bitte auch ganz barmherzig mit euch, wenn ihr die Ähnlichkeit noch nicht so seht. Gut. So, ich mache mal doch den letzten hier. Und wer jetzt nicht dran gekommen ist, kann mich gerne hinterher nochmal ansprechen. Gibt es für jeden Menschen einen großen Plan Gottes? Kann ich darauf vertrauen, dass alles gut wird? Das sind für mich zwei verschiedene Fragen. Das eine habe ich ganz klar bejaht. Ich kann darauf vertrauen, dass alles gut wird. Das ist Gottes festes Versprechen. Am Ende dieses Lebens sind wir bei Gott und da ist alles gut. Da wird auch alles gerecht sein. Da wird auch das, was in diesem Leben vielleicht schwierig war, was unvollendet war, bruchstückhaft, das wird dort zur Vollendung kommen. Das ist meine tiefe Überzeugung, meine Hoffnung und auch ja, das biblische Versprechen. Und wie ist das mit einem großen Plan Gottes für jeden Menschen? Das glaube ich persönlich nicht, auch wenn es öfter mal in christlichen Kreisen gesagt wird. Ist ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wäre eine extra Predigt wert. Aber ich glaube, dass es so ist, dass Gott einen allgemeinen Plan für diese Welt hat, mit diesen Menschen, und dass er das auch für uns Menschen hat, und das ist auch in der Bibel gesagt, aber Gott sagte nicht, den Beruf musst du ergreifen und jetzt musst du nach dem Gottesdienst ins Kirchenpub gehen oder nach Hause oder wie auch immer, sondern das kannst du dir aussuchen. Und manchmal gibt es auch zwei gute Ideen und Gott sagt, mal sehen, oder ich glaube schon, dass er es weiß, aber entscheide du. Und Gott gibt uns eben diese Freiheit. Das ist auch Teil dieser Liebe, dass wir geliebte Geschöpfe sind, dass wir nicht Marionetten sind und macht, was ihr wollt. Nein, sondern ihr könnt entscheiden. So, das war's. Vielen Dank, Burkhard. Vielen Dank, Mareike. Genau. So habe ich das versucht. Und weil ich darin nicht so geübt bin, muss ich mal ganz kurz gucken, wie es denn weitergeht. Mit einem Lied. Keiner ist... Ja, hatten wir schon, ne? Moment mal. Jetzt kommt die Fürbitte. Die Fürbitte, liebe Freunde. So. Und das sind wirklich die Worte von Mareike. Ich fand sie super. Und dann lasst uns still werden und beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns so liebst, wie wir sind. Danke, dass wir nichts tun müssen, ja sogar nichts tun können, um uns deine Liebe zu verdienen. Hilf uns, das als unauslöschliche Gewissheit in unseren Herzen zu fühlen. Ich danke dir für deine wunderbare Schöpfung, für all die großen und kleinen Wunder, die in dieser Schöpfung sichtbar werden. Und ich bitte dich, lass ein großes Wunder geschehen, lass uns einen Weg finden, deine Schöpfung zu bewahren, gerechter miteinander zu leben und den Frieden zu finden. Hilf uns, unseren Teil dazu beizutragen. Zeig uns immer wieder neu, was das für jeden Einzelnen von uns heißt. Hilf uns, eingefahrene Verhaltensmuster zu ändern. Hilf uns, unser Herz zu öffnen und zu verändern. Danke, dass du uns liebst. Und danke, dass wir in allem sicher wissen, du bist da. Und du wirst immer da sein. Bei dir ist nichts unmöglich. Gemeinsam rufen wir dich an mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat.
Mehr Informationen unter apostel-harburg.de.